Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Neulich hat mir meine Freundin dann beigebracht, wie man einen Schweinebauch füllt.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Dann holst du es nur raus und machst dann mit so einem Bunsenbrenner da so ein Brenner mit Butangas, machst du nur noch die Kruste drauf und das ist perfekt.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Jetzt geht es los.
Ja, schön, dass du da bist.
Ebenfalls.
Du hast dir ein Getränk gewünscht, ich habe es jetzt hier stehen. Du trinkst Wasser.
Ja.
Trinkst du laut oder leise?
Ich trinke leise.
Das ist Oliver Rohrbeck. Er ist Schauspieler, Hörspiel-, Hörbuch- und Synchronsprecher. Außerdem arbeitet er als Dialogbuchautor und Regisseur. Und zudem ist er unser Chef. Aber vor allem kennen wir ihn durch seine Rolle Justus Jonas von den drei Fragezeichen, die er bereits seit 38 Jahren mit Leben füllt. Er ist unter anderem die feste Stimme von Ben Stiller und mit der Lauscher Lounge hat er seinen eigenen Hörbuch- und Hörspielverlag, um nur einige Sachen zu nennen. Oliver kocht gern und viel, genießt Kunstausstellungen und hat es einmal geschafft, dass 13.000 Menschen gleichzeitig ihr Feuerzeug anzündeten.
Gerade so manche bekannte Marke schmeckt mir nicht so gut. Das finde ich aber ganz hervorragend.
Ja, sehr gut. Dann Prost. Jetzt können wir jetzt so tun, als ob es irgendwie... Sehr gut. Oh. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein.
Sehr gern.
Wir wollen ein bisschen mehr von dir erfahren. Wie du so zu dem geworden bist, was du jetzt alles so machst und wie das so passiert ist. Ich habe dazu ein bisschen gelesen im Vorfeld. Und es gibt ja sehr, sehr viel über dich.
Ja. Ich google mich selber sehr selten. Und deswegen verfolge ich das nicht ganz so stark, was und wie viel es da gibt.
Es ist, auf jeden Fall habe ich mal versucht, was zu suchen, wo nicht drei Fragezeichen drin vorkommt.
Okay.
Es war ungefähr unmöglich. Aber fangen wir doch mal beim Anfang an. Mich interessiert ja, wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Also du hast irgendwie bei der Sesamstraße als erstes mal was gemacht.
Vor der Kamera,
ja.
Da war die Sesamstraße noch das alte System, die amerikanische Sesamstraße. Mhm. Und dann hatten sie immer so kleine deutsche Einspieler, so 3-Minuten-Clips mit Erlebnissen, die Kinder auf der Straße erleben. Mhm. Und wie sie dann damit umgehen und was sie daraus lernen können. Und davon habe ich ganz viele gedreht. Und das fanden die super. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn man manchmal 6, 7 oder 10 Mal so eine Aufnahme wiederholen musste, hat mir nichts gemacht. Und ich wurde immer wieder gefragt, hast du noch mal neue Lust, damit zu machen? Ja, also wurde da auch gar nicht gedrängt, hatte ich aber Lust. Das war ja wie Spielen, Schauspielen.
Ja.
Und das hat mir Spaß gemacht einfach. Und dann sprach sich das rum. Da ist ein Junge, der gern und passabel Schauspieler ist. Da wurde ich halt so ein bisschen rumgereicht. Das heißt aber rumgereicht, das wäre heute wahrscheinlich bei den vielen Fernsehsendern, die wir haben, wäre das wahrscheinlich extremes Rumreichen. Ja. Dafür gibt's ja auch den Jugendschutz. Kinder dürfen ja nur 30 Tage im Jahr neben der Schule solche Jobs bei Film und Fernsehen übernehmen.
Gab's das früher auch schon so?
Das gab's früher auch schon so und es musste eine Kinderbetreuung da sein. Und das ist eigentlich immer gleich geblieben. Und damals haben dann immer wieder mal welche angefragt. Ich hatte aber auch eine ganz normale Kindheit. Damals gab es eben nur 3 Fernsehsender. Erstes, zweites und drittes. Und da früher, deswegen bin ich also nicht übermäßig beansprucht worden, aber regelmäßig.
Ja, sehr schön. Deine Mutter hat eine Agentur gehabt für Kinderstimmen, Kinderschauspieler?
Richtig, für Kinderschauspieler. Die hat das eigentlich so gleichzeitig dann mit mir aufgebaut. Also ich habe das nicht aufgebaut, sie hat das aufgebaut, weil sie die ersten Male bei mir als Betreuerin dabei war. Okay. Und dann hat sie festgestellt, aha, es gibt doch sicherlich noch mehr Film- und Fernsehproduktionen, die Kinder möchten. Hat sich also überlegt, wie kann sie Castings für Fernsehproduktionen veranstalten und ist auch zu vielen Betreuungen mitgefahren. Denn sie hat zum Beispiel alle Traumschiffreisen mitgemacht, war auf der ganzen Welt und hat immer die Kinder an Bord vorgeschlagen und betreut. Und ich war da nie mit, aber sie hat das alles erlebt. Sie hat ganz viele Leute, die heute noch in diesem Beruf sind, entdeckt. gecastet und entdeckt und den Filmemachern also zugespielt von Christina Plate, Oliver Korytke, Simon Jäger, Andreas Fröhlich. Sie hat also ganz, ganz viele Leute entdeckt, Julia Biedermann, die auch heute noch dabei sind. Und das hat ihr große Freude damals gemacht. Und da hatte sie auch ein gutes Händchen für so Kindertypen zu entdecken. Und da gab es dann drei Agenturen in Deutschland, eine in Berlin, eine in Hamburg und eine in München, die das überhaupt nur machen durften, Kinder zu vermitteln. Und da bekamen sie deswegen das Siegel im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit. Also wenn Filmproduktionen Kinder wollten, mussten sie sich in Berlin an sie richten. Das fiel dann alles mit dem Fall der Mauer, bröckelte das zusammen. Dann durften ganz viele andere Agenturen auch Kinder vermitteln. Da sie eben keine Erwachsenen in ihrer Agentur hatte und sie dann auch schon etwas älter war, hat sie dann gesagt, dann höre ich jetzt langsam auf mit dem Geschäft und ziehe mich ins Privatleben zurück.
Okay. Das heißt, sie musste dann auch die ganzen Flüge aus West-Berlin raus mit organisieren, wenn es irgendwo anders hinging, als nur Berlin sprach?
Alles, also wenn die, wenn die Produktion das nicht gemacht hat, meistens machen die Produktion das ja selber und haben dann gesagt, das Kind reist jetzt da und da mit und sie müssen das Kind begleiten und...
Das erzählst du ja gerne auf der Bühne, dass es sehr spannend war, als kleines Kind schon irgendwie überall hinzufliegen, nach Hamburg. Und
ich hatte damals schon immer das Gefühl, ich habe gerne Abwechslung. Und das war eine wunderbare Abwechslung, da hinzufliegen. Also wenn ich zum Beispiel zu Frau Körting nach Hamburg geflogen bin für die 5 Freunde, da musste mich keiner begleiten. Also da hatten wir auch keine Betreuung dabei und ich bin da auch sehr, sehr gerne alleine hingeflogen. Meine Eltern mussten mich nicht mal zum Flughafen bringen. Das fand ich schon peinlich. Auch schon, als ich noch nicht mal 12 war. Ich wollte da gerne alleine an Schalter gehen. Und nicht, dass man da noch so einen blöden Brustbeutel umgehängt bekommt. Und die Stewardess muss einen dann ins Flugzeug hineinführen, weil man so ein verschrecktes, verängstigtes, alleinreisendes Kind ist. Das fand ich blöd. Nee, ich kannte das alles und habe auf sowas sehr gerne verzichtet und fand das super mit der Pan Am nach Hamburg fliegen. Oder in München war ich ja häufig mal synchronisieren. Oder auch bei der Sendung Dalli Dalli bei Hans Rosenthal war ich 2-mal eingeladen. Das war eigentlich sehr spaßig, weil die hatten dann in ihrer Sendung immer so eine Sektion, die Kandidaten mussten den Fehler erkennen und da wurden ihnen dann so Sketche vorgespielt von so einem Schauspielensemble. Und da war ich 2-mal eingeladen und durfte da mitmachen bei Dalli Dalli. Das kam daher, dass die auf mich aufmerksam wurden, weil der Heinrich Riedmüller, der bei Hans Rosenthal am Klavier saß und immer die Musik gemacht hat. Der war damals der Synchronregisseur bei Pinocchio, als ich 7 war. Und mit dem habe ich ja dann noch Bambi gemacht und Prinz Eisenherz. Und der hat dann dem Hans Rosenthal von mir erzählt. Und den fand ich ein Phänomen, den Hans Rosenthal. Und da hat er gleich gesagt, den laden wir mal mit ein, da kann der hier mal mitspielen und so. Den traf ich ein paar Mal wieder, den Hans Rosenthal, beim RIAS Berlin in dem alten Sender Rundfunk im amerikanischen Sektor. Der hatte da ein Büro, der war da, hatte da eine feste Kolumne, Hans Rosenthal. Und der lief da immer durch die Gänge. Und wenn ich im Haus war und ein Hörspiel gemacht habe, da habe ich auch so Kunstkopfhörspiele beim RIAS gemacht und so als Kind. Und ich traf ihn auf dem Gang. Ich dachte natürlich, der kann sich nie an mich erinnern. Immer. Der Oliver, da bist du ja hier mal wieder im Hause und so. Also der konnte sich immer an einen erinnern, auch wenn man plötzlich 5 Jahre älter war und sich eigentlich äußerlich total verändert hat. Also das war eine schöne Zeit.
Ja, sehr schön. Hast du das echt mal gezählt, wie viele Sachen du schon gemacht hast? Wenn du mit 7 ja schon, also mit 7 war das Erste, was du gemacht hast?
Mit 6 die Sesamstraße und dann kam schon Pinocchio, dann kam mit 8 Grisou der kleine Drache und aber auch ganz viel andere Rollen. Also ich hab das nicht mitgezählt und das kann man auch gar nicht alles wieder aufrollen, was da noch alles war an kleineren Rollen. Du wirst ja als Kind auch nicht mal nur für Hauptrollen bestellt, sondern dann mal für eine kleine Nebenrolle, die nur kurz im Film auftritt und da habe ich auch ganz viel gemacht und das würde ich nie wieder zusammenbekommen, was da alles dabei war.
War das denn immer dein Wunsch, das zu machen? Also wenn man das als Kind anfängt, hat man ja, also zumindest ich hatte andere Wünsche, als sowas zu werden, beziehungsweise meine Wünsche haben sich auch immer geändert. Hat sich das bei dir auch so, dass man irgendwie so gemerkt hat, oh, irgendwie muss jetzt mal was anderes kommen? Oder war das schon irgendwie immer in dir drin, dass du gesagt hast, das ist eigentlich genau das, was ich
das machen ist ein, will? Also das habe ich immer sehr ernst genommen und es war immer sehr naheliegend. Und wenn man so will, war das dann bei der Karriere, war das immer der einfachste Gedanke, das dann auch beruflich fortzuführen. Ja. Weil es war in meinem Spektrum, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte als kleines Kind Schauspieler werden und wohne aber in Goslar oder sonst wo, dann muss ich ja sagen, dann muss ich erst meine Schule beenden, dann mache ich eine Schauspielschule, dann muss ich auf jeden Fall umziehen, weil du kriegst nicht dauerhafte Schauspielangebote, wenn du irgendwo lebst, wo nicht der Mittelpunkt dieses Berufes ist. Und da ich als Kind das schon gemacht habe und da reingerutscht bin und dann eben so viele Kontakte schon hatte und so viel vorprägende Rollen, war das für mich sehr naheliegend. Ich habe auch darüber nachgedacht, was anderes zu machen. Bei meiner Reiselust und Abwechslungslust hätte ich mir auch vorstellen können, Auslandskorrespondent zu werden oder so eine Sachen. Aber es war dann, wenn man das mal so sagen will, das Einfachste, weil ich mittendrin war im Beruf. Ich konnte mir von meinem Schauspiel Angeboten im Film und beim Synchron konnte ich mir die Schauspielschule selber finanzieren, konnte mit 18 mir eine eigene Wohnung leisten und konnte also, ohne jemanden anpumpen zu müssen, diese Schauspielschule besuchen und nebenbei mir das selber finanzieren. Also habe ich mir gesagt, na, das mache ich doch. Und da bisher die Angebote nicht ausgeblieben sind, dass man sagt, ja, der war jetzt in der Pubertät und dann plötzlich verändern sich da nochmal ganz viele, verlieren plötzlich ihr Talent, verlieren ihre Lust für die Schauspielerei, die das vielleicht als Kind gemacht haben, habe ich mir gesagt, es ging ja immer weiter. Ich habe auch während der Schauspielschule schon Theaterangebote bekommen und habe Theater gespielt. Und insofern war ich eigentlich mittendrin. Was ich nicht gemacht habe, was andere Kollegen gemacht haben, wie zum Beispiel Uli Mattes, mit dem ich als Kind zusammen viel synchronisiert habe, der hat dann gesagt, ich will aber klassisch ans Theater und ich gehe auf jeden Fall nach der Schauspielschule an ein festes Ensemble raus aus Berlin. Mhm. Und der war dann, glaube ich, als erstes in Bochum oder war er in Bochum erst später, ging dann nach München und kam dann wieder nach Berlin. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt in ein Ensemble nach Aachen oder woanders hin, weil ich wollte weiter synchronisieren. Das hat für mich schon sehr viel Freiheit bedeutet, dass ich da seriös Geld verdienen konnte, um meinen Lebensunterhalt zu verlieren. Ich bin ja auch dann früh Vater geworden mit 23, also auch um meine junge Familie zu ernähren, konnte ich mir das mit Synchron gut leisten. Wenn ich jetzt in ein Ensemble gegangen wäre, dann hätte das alles anders ausgesehen. Das habe ich dann also nicht in Betracht gezogen, um dann mal vielleicht wie Uli Mattes eine große Theaterkarriere zu machen und dann wieder an die großen Häuser zu kommen. Das habe ich mir dann eben anders gestaltet und habe mir ja auch in der Schauspielerei eine ganz andere Nische gesucht. Also Uli Mattes ist dann eben auf die Bühne gegangen und ist ein gefeierter Theaterstar geworden mit seinen Fähigkeiten und seinem Talent zu Recht und auch ein großer Fernseh- und Filmschauspieler. Ich bin ja eher dann von der Bildfläche verschwunden, weil ich irgendwann mit Theater und Film aufgehört habe, um noch mehr im Synchronstudio und im Hörspielstudio zu machen. Das hat sich dann so entwickelt, dass ich eben in dieser Nische der Wortschauspielerei hinter den Kulissen. Ich war jetzt nicht süchtig danach, dass mein Gesicht die ganze Zeit da auf Plakaten sein muss. Ich wollte einfach abwechslungsreich arbeiten. Wenn ich an Theater bin, dann kann ich im Jahr 3 Stücke machen. Mehr schafft man da nicht. Und ich habe aber dafür jede Woche in anderen Filmen gesprochen oder Regie geführt und hatte eben ungeheuer viel Abwechslung und habe eben mich dafür spezialisiert, obwohl es der gleiche Beruf, die Schauspielerei ist, aber eben in einer anderen Nische. Sportler können natürlich auch nicht in jeder Disziplin die Goldmedaille gewinnen, sondern müssen sich spezialisieren. Also ich habe mich dann darauf spezialisiert. Das ist dann später nochmal mit den Live-Hörspielen so Gigantenauftritte vor 12.000 Leuten und so plötzlich dann doch wieder im Rampenlicht und in der Öffentlichkeit gegeben hat. Das konnte ich nie im Leben ahnen.
Aber ist doch auch schön, oder? Also ich finde es einfach schon verrückt bei den. Aber zu denen kommen wir vielleicht später noch, zu den Fragezeichen. Aber es ist generell eigentlich schön, dass diese Wortkunst in Deutschland ja doch eine gewisse Tradition hat durch das Radio und so weiter und das irgendwie so ein bisschen bleibt, aber du dann irgendwie deinen Weg gesucht hast, das auch kommerziell machen zu können.
Genau, also ich bin da sehr froh, dass es hier diese große Hörspieltradition in Deutschland gibt und dieses große Publikum, was das auch im Erwachsenenalter nicht verloren hat. Also das ist ein großes Geschenk, das muss ich auch sagen.
Wie, wo liegen denn für dich so die Unterschiede zwischen Synchron und Hörspiel? Du machst ja beides wirklich sehr, sehr viel. Gibt es da überhaupt Unterschiede für dich? Oder gibt es eine Disziplin, die dir näher liegt eigentlich?
Nö. Ich finde beides sehr spannend. Wie gesagt nochmal, die Spezialisierung auf eine Nische in der Schauspielerei. Es gibt ganz großartige Film- und Fernsehschauspieler, die aber überhaupt nicht synchronisieren können und sich schon damit abquälen, sich mal selber zu sprechen. Also die sich selber auf der Leinwand gar nicht nachproduzieren können. Sowas muss manchmal sein beim Film, dass man einen Film nachsynchronisiert, weil er einen historischen Stoff hat und weil man irgendwo gedreht hat, wo Flugzeuge fliegen. Also muss der Ton nochmal neu hergestellt werden. Dann müssen die sich selber sprechen. Die können das nicht und dann schon gar nicht andere Schauspieler synchronisieren, die ihren eigenen Sprachrhythmus haben. Und Schauspieler, also die das Synchronisieren ist eben die Kunst, einen anderen zu sprechen, sich komplett in ihn und seine Rolle hinein zu versetzen, seinen Rhythmus anzunehmen, den Rhythmus abzunehmen, das muss man technisch lernen. Und trotzdem müssen die Worte beseelt sein, dürfen nicht technisch klingen und müssen genauso mit den tiefen Emotionen gefüllt werden, die der Schauspieler auf der Leinwand vorgibt. Und wenn der auf der Leinwand heult und einen Zusammenbruch hat, weil es ein großes Drama ist oder sowas, dann muss man da sich auch so fallen lassen können, dass man so viel Emotionen freigibt, dass man auch im Studio heult. Obwohl man das vor der Kamera eben gar nicht selber gespielt hat. Das fällt manchen Schauspielern schwer. Mir fällt es leicht und ich mache das ungeheuer gerne, gerade so eine emotionalen Filme. Hörspiel, das ist ja die Grundfrage von dir gewesen, ob wie anders das ist. Da kannst du halt die Figur, die du sprechen sollst in der Geschichte, noch viel mehr selber mitgestalten und mitbestimmen. Ich muss jetzt also mich nicht wie auf der Leinwand an den Rhythmus des Schauspielers da oben anpassen. Wann der atmet, muss ich auch atmen. Genau die gleichen Pausen lassen. Ich kann die Zeit ganz anders setzen. Und das habe ich auch am Theater gelernt. Spult nicht nur euren Text runter, sondern lasst uns auch sehen, wie ihr zu den Sätzen kommt, wie ihr denkt zwischen Sätzen und in einem Dialog mit einem anderen Schauspieler. Also so wie ich jetzt hier Pausen mache oder den Rhythmus verändere und jetzt plötzlich mal wieder schneller spreche und dann wieder mal nachdenke zwischendrin. Solche Sachen kann ich die Figur im Hörspiel selber geben und gestalten und das zwischen den Dialogen, das Denken hörbar machen, indem ich die Pausen setze und einen Rhythmus gebe. Das finde ich ganz, ganz großartig. Trotzdem möchte ich nicht nur in meinem Leben Hörspiele machen. Also ich finde wie immer, weil ich die Abwechslung so mag, beides sehr, sehr schön und sehr reizvoll und fühle mich zu diesem Beruf berufen, mag den sehr gern, den Beruf, und bin sehr glücklich in meinem Beruf, dass ich den machen darf.
Wie kommst du denn, wenn du sagst, dir fällt das zu mit den Emotionen, wie näherst du dich sowas an? Also wie?
Naja, man hat natürlich, wenn man das im Hörspiel die Emotionen, die Geschichte muss es hergeben, dass sie so viel Tiefgang hat. Ja, und dann versetzt du dich während des Dialoges schon da hinein und dann kommen einem irgendwelche Verknüpfungserinnerungen aus dem eigenen Leben oder aus Situationen oder zum Beispiel auch aus Filmen, die man sehr traurig fand, hinzu. Und dann fängt schon eine Sinfonie im Kopf an, die eigene Musik zu spielen und dann läuft bei mir im Studio auch die Suppe runter. Und das klappt sowohl beim Hörspiel als auch beim Film, dass ich dieses freilege. Wenn ich einen Film synchronisiere und der muss da heulen auf der Leinwand, dann hast du natürlich die richtigen Bilder vor dir. Und wenn es ein guter Film ist, dann sollte das auch nicht schwierig sein, dass die Bilder dich sozusagen so anhüpfen von der Leinwand, dass diese Emotionen schnellstmöglich freigelegt werden. Lachen kann man technisch, das geht hervorragend. Da kannst du, ich kann Leute zum Lachen bringen und muss eigentlich selber gar nicht lachen. Aber Das muss richtig ehrlich sein, wenn du so eine Heulszenen hast.
Hat man denn aber auch irgendwelche vorgefertigten Kisten, aus denen man was rausnehmen kann und die nur noch modifiziert? Oder du wirst ja nicht jedes Mal eine Figur komplett neu erfinden, oder? Also wenn du, es gibt ja Techniken, oder wie ist das für dich?
Ja, es gibt natürlich.
Es gibt irgendwie eine Art Bösewicht, der hat immer geht immer in die gleiche Richtung. Oder
ja, wie? Dann kommst du da auf so einen Trichter, wie du die Rolle in irgendeine Richtung gestaltest, wie der sprechen muss und was der noch für Marotten hat. Das Theaterspielen hat wirklich für den Beruf des Synchronschauspielers oder Hörspielsprechers unglaublich viel gebracht. Was haben wir da alles für tolle Sachen gelernt? Eben nicht den Text einfach nur runterzuspielen, sondern um eine Haltung einer Figur anzunehmen und der Figur eine Haltung zu geben, braucht eine Figur vielleicht auch manchmal Marotten, sei es ein Augenzucken oder sei es ein Typ, der immer so sagt, ja, zwischen den Sätzen, ja, kennen wir alle so eine Typen oder die einem dann sogar dabei in die Brust pieken oder, ja, also, ja, und du kannst also alle möglichen Schubladen, Marotten erstmal ausprobieren, um dich der Figur anzunähern. Hauptsache, du spielst nicht nur dich selber und du musst eben der Figur eine Haltung geben und da gehst du erstmal volle Pulle, machst ein totales Overacting und sagst, okay, ein Bösewicht, dann versuche ich dem jetzt mal erstmal ein bisschen Semmelrogge einzuhauchen. Das musst du natürlich dann wieder zurücknehmen, um noch auf eine ganz andere Spur zu kommen. Aber du kannst da so rangehen, bis du ihn gefunden hast. Und ihm irgendwas Fieses zu geben, was Dreckiges, was Raues, was trotzdem Zartes oder was Kinski-eskes, der auch noch wieder ganz anders gesprochen hat. Der könnte natürlich auch der Jungenmörder sein. Ja, komm doch mal her, ich habe hier was für dich. Also man kann alles möglichen Sachen ausprobieren, um der Figur erstmal eine richtige Haltung zu geben.
Hatte ich das auch daran gereizt, dann auch mal auf die Seite zu wechseln, der Scheibe, um dann mal Regie zu machen? Das hast du ja auch dann angefangen und für wahnsinnig viele Filme, für tolle Filme dann die Regie gemacht, die Synchronregie.
Ich hatte einfach Lust, dann irgendwann, das fühlte ich so mit Ende 20, Anfang 30, dass ich mehr Verantwortung übernehmen wollte, als immer nur aufs Telefon zu warten, dass mir neue Rollen angeboten werden. Und ich wollte Verantwortung übernehmen. Regisseur beim Synchron heißt für mich ja nicht, dass ich dem Film meinen Stempel aufdrücke. Das tue ich sowieso, indem ich die Rollen besetze und mir aussuchen darf, wer da sprechen soll. Und die Leute, die dann da sprechen, für die bin ich ja nicht der die Geschichte verändert oder den ganzen Ton und die plötzlich schreien lässt, wenn sie selber ganz leise sind, sondern ich gebe den Schauspielern Hilfestellung. Also ich bin da jemand, der die Schauspieler an ihre Figuren und an ihre Haltungen heranführt und sie dann ihnen dann sagt, jetzt mach das mal, da musst du noch ein bisschen mehr in die Tiefe, in die Emotionen gehen oder in die Fiesheit, kannst da lauter sein, gib da mehr Energie. Also ich muss die Leute da ranführen und jeder Schauspieler ist da komplett anders. Deswegen mag ich diesen Switch so. Ich muss immer den Schlüssel finden, wie komme ich an den ran, dass der mir zuhört, der Schauspieler, und dass er meine Hilfestellungen annimmt, weil sonst ist es nicht gut für ihn. Ich brauche selber genauso, wenn ich einen Ben Stiller-Film spreche oder irgendeinen großen Film, brauche ich unbedingt einen Regisseur, der mich stoppt und reguliert und mir hilft. Beim Hörspiel ist es schon was anderes, da würde ich auch sagen, richtig Regisseur. Beim Synchron bin ich jemand, der, finde ich, Hilfestellungen gibt, um an diese großartigen Stoffe. Ich darf also in amerikanischen Großproduktionen, auch in Oscar-prämierten Filmen, die Tonspur, die Deutsche, verantworten. Das finde ich großartig, dass man mir das zutraut. Und ich mache das deswegen sehr gerne, aber ich finde, es ist eine Hilfestellung, weil ich den Film ja nicht verändern möchte. Ja. Und beim Hörspiel kann ich ja ganz andere Sachen machen als Regisseur. Und viel mehr noch andere Sachen gestalten. Deswegen ist es eine ganz andere Sparte. Macht beides totalen Spaß.
Du hast dann 2003, stimmt das, die Lauscher Lounge gegründet?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Das heißt, du hast da schon Regie geführt?
Schon lange, ja.
Und hast ja auch, du schreibst ja auch die Synchronbücher. Bist auf der Bühne gewesen, hast ganz viele Sachen gemacht und dann hast du noch beschlossen, einen eigenen Verlag zu machen.
Ich habe mit dem Theater so ungefähr 1993 aufgehört und habe mich noch mehr auf Synchron geschmissen, um Dialogbuch und Regie zu führen. Und dann war ich ungefähr 8 Jahre nur in Studios, was mir für mein Leben, auch mit 2 kleinen Kindern, mehr Gestaltungsraum ließ. Dann hast du plötzlich 2 Kinder, dann willst du noch umso weniger auf Gastspielen irgendwo in eine andere Stadt gehen. Das willst du dann nicht, sondern du willst ein bisschen Planungssicherheit. Dann habe ich also als Sprecher gearbeitet und als Dialogbuchautor und Regisseur, wusste aber dann, haben sie mir Filme angeboten, das weißt du dann schon 3 Monate im Voraus, oder mal eine Fernsehserie, wo du weißt, jetzt kommen die nächsten 2 Jahre, alle 4 Monate kommt eine neue Staffel. Also du hast da eine gewisse Planungssicherheit, als bin ja sonst Freiberufler. Ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. Das hat mir mit 2 kleinen Kindern und junger Familie Planungssicherheit gegeben und andererseits trotzdem die Abwechslung, die ich brauche, weil ich eben unglaublich viel verschiedene Serien und Filme gemacht habe. Und für mich waren das interessante Aufgaben, zu denen ich mich berufen fühlte. Dann kam aber Anfang 2002 die Idee bei uns 3 Hörspielsprechern von 3 Fragezeichen auf, komm, lass uns das doch mal live machen. Und da war ich ja schon 8 Jahre nicht mehr auf einer Theaterbühne. Ich habe dazwischen mal so ab und zu eine kleine Lesung veranstaltet in irgendeiner Kirche im Grunewald oder sowas. Das ist auch immer nett. Aber als Theatermensch kommst du immer wieder dahin, dass du doch ganz gerne ab und zu mal vor Publikum bist und diese Live-Atmosphäre mitkriegst. Das liebst du. Und das hatte ich dann schon über 8 Jahre nicht mehr gemacht so richtig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal diese 3-Fragezeichen-Tour, die ja wesentlich größer ausgefallen ist, als wir das jemals erwartet hätten. Und danach habe ich dann gesagt, also das war jetzt so ein Erfolg mit den 3 Fragezeichen. Die Leute haben das geliebt. Gesichter hinter den Stimmen auf der Bühne zu sehen, die sie sonst nur hören und die sie vielleicht gar nicht kennen. Natürlich gab es da auch schon Google, man konnte uns googeln und es gab immer Fotos von uns. Aber jetzt wollen wir die mal live auf der Bühne sehen, weil wir kennen die Stimmen, die sind uns so vertraut. Da habe ich gesagt, komm, ich habe einen Sack voll Kollegen zu Hause in Berlin, wie David Nathan, Simon Jäger, Detlef Bierstedt, die alle genau das neben ihrer Arbeit in den Studios der regelmäßigen eigentlich gerne mal ab und zu vor Publikum treten. Und das Publikum liebt es auch mal, die Stimme von George Clooney oder Johnny Depp auf der Bühne zu sehen und zu sagen, wie sieht der denn eigentlich in echt aus, diese Stimme, mit der ich so gern einschlafe oder den ich so verehre im Kino. Und der hat diese deutsche Stimme, diese wunderschöne, der Johnny Depp. Den will ich jetzt mal auf der Bühne sehen und dann lesen wir da ganz andere Sachen. Und da habe ich die Lauscher Lounge gegründet und habe unglaublich viele Kollegen auf die Bühne geholt, die sehr dankbar dafür waren und denen das großen Spaß macht, wenn ich sie 2-3 Mal im Jahr anrufe und sage, ey, mal wieder Bock, kommst du mit?
Ja,
das wollte ich, das will ich machen, gerne. Und das hat noch mal was umgekrempelt. Also das war sehr schön.
Wie kommt es denn zur Verbindung mit Detlef? Ihr habt ja dann die Prima Vista-Lesung gemacht, da seid ihr auch schon länger ein Pärchen auf der Bühne und lest Texte, die Leute mitbringen. Ihr habt keine Ahnung, was da kommt und gebt euch einfach spontan hinein. Und ihr macht ja sowieso sehr viel irgendwie zusammen. Wie kam es dazu?
Detlef und ich haben uns, glaube ich, muss es ungefähr 84 gewesen sein. Da habe ich das erste Mal an der Tribüne gespielt. Willkommen, ihr Helden. Ein Stück über junge Soldaten, die aus dem Falklandkrieg, Argentinien, England, zurückkommen. Detlef war der Lieutenant oder General oder weiß ich nicht mehr die Rang. Und wir 4 anderen waren junge Soldaten, die teils gebrochen, teils noch härter, verhärteter, menschlich verhärteter aus diesem Krieg zurückgekommen sind. Der ja nicht sehr lang war, aber genauso schrecklich wie andere Kriege. Und das Stück haben wir zusammen gespielt und er war gerade zu diesem Zeitpunkt ganz frisch aus Ostdeutschland nach West-Berlin gewechselt, über Österreich, und hat er sich an der Tribüne beworben und der Regisseur Rainer Behrendt fand ihn extrem interessant, hat ihn jahrelang dann auch besetzt. Ich habe da auch sehr lange Jahre gespielt an der Tribüne. Und da lernten wir uns kennen bei diesen Proben und mochten uns eigentlich gleich sehr. Mhm. Und haben da immer den Kontakt gehalten, haben uns regelrecht angefreundet, kann man auch nicht anders beschreiben, und kennen uns deswegen so gut, dass wir zusammen Prima Vista machen können. Das geht nicht, wenn man einfach sagt, komm, du jetzt mit dem anderen Schauspieler und ihr kennt euch gar nicht und du machst mit dem Prima Vista zusammen, geht überhaupt nicht. Weil wir frotzeln so viel auf der Bühne und spielen uns die Rollen zu oder beleidigen uns. Oder ich weiß, wenn er plötzlich da so einen Text kriegt, ein finnisches Kinderbuch, und wir verstehen beide kein Finnisch. Und ich sage ihm los, das musst du singen. Wieso singen? Ist doch eine Lesung. Singen. Und er singt dann ein finnisches Kinderlied. Ich übersetze es dann sofort. Hab natürlich keine Ahnung von Finnisch. Also das ist Prima Vista. Und das funktioniert mit uns beiden ganz hervorragend. Mhm. Und deswegen kann ich es auch nur immer wieder sagen, wir sind also über den Beruf hinaus eigentlich seitdem sehr eng befreundet. Und wir haben sehr, sehr viele Theaterstücke damals zusammen gemacht, die uns auch immer enger zusammengebracht haben. Ich war dann mit ihm, habe ich glaube ich 5 Jahre lang gespielt, von Franz Xaver Krötz, Mensch Meier, in der Vagantenbühne. Das ist ein Theater, wo nur 100 Leute reinpassen. Das haben wir 4-mal im Monat ungefähr gespielt, aber über 5 Jahre. Er war der Vater, Dagmar Biener die Mutter und ich der Sohn, und die Familie zerrüttet vollkommen und scheitert. Das Scheitern einer Familie, solche Stücke schreibt Franz, hat Franz Xaver Krötz geschrieben. Immer so 3 Personen, Kabinettstückchen und so. Das war auch eine ganz enge Zusammenarbeit. Und das verbindet alles sehr.
Schön. Ich stelle mir das nur gerade vor, wenn du so viel machst, kommst du überhaupt noch zu was anderem? Gibt es sowas wie Freizeit für dich?
Also, es gibt Freizeit für mich. Und jetzt nehme ich mir die auch viel mehr, als es damals der Fall war, als ich wirklich die Kinder klein waren und wir wirtschaftlich immer zugucken mussten, dass am Ende des Monats auch genug für alles, was nötig war, da war. Da habe ich dann auch schon mal eine Doppelschicht angenommen und gesagt, komm, ich mache abends noch einen Film. Ich habe noch ein Angebot bekommen in der Abendregie, weil die Studios tagsüber voll waren. Und dann bekommst du noch eine Abendregie angeboten. Geht dann über 2 Wochen oder über eine Woche, jeden Abend noch bis nachts um 1. Das ist furchtbar anstrengend. Das habe ich früher viel gemacht. Manchmal vielleicht auch zu viel. Ärgere ich mich manchmal ein bisschen, weil ich dann das Gefühl habe, ich hätte eigentlich von der Entwicklung meiner Kinder doch ein bisschen mehr mitkriegen können. Mhm. Ich habe viel also von den Kindern mitbekommen und auch meine Kinder sehr geprägt mit meiner Art. Heute nehme ich mir für die privaten Seiten des Lebens und die privaten Interessen mehr Zeit. Mhm. Wäre damals nicht ganz so möglich gewesen wie jetzt. Jetzt ist es aber möglich und jetzt achte ich extrem drauf. Und die meisten Leute wissen, eine meiner großen Leidenschaften ist es, ins Fußballstadion zu gehen zum Beispiel. Ich habe 2 Dauerkarten bei 2 verschiedenen Vereinen. Da ist man also richtig viel unterwegs, wenn man da so um die 12 Spiele pro Saison im Stadion sein möchte. Die Zeit nehme ich mir aber, um das zu machen und möglichst, weil das befreit mich unglaublich. Ich finde das herrlich, dahin zu gehen und mitzufiebern. Das ist für mich ganz großartig. Eine meiner Leidenschaften ist das Kochen. Das mache ich auch sehr gerne. Mit meiner jetzigen Freundin, mit der ich jetzt auch schon wieder einige Jahre zusammen bin, die kocht also genauso gern wie ich. Mhm. Und wir machen sehr, sehr gerne Kochfeste. auch wenn es manchmal wir dann gar keine Leute da haben, machen wir ganz große Gerichte, weil sie eben so schön kompliziert sind und weil man die ja ausprobieren muss. Oder gehen auch sehr, sehr gerne essen. Und wir gucken auch sehr gerne Kunst an, und dafür nehme ich mir auch Zeit, und wir fahren dann richtig gezielt rum, um uns Museen und Kunstausstellungen anzugucken, also nicht nur in Deutschland, sondern fliegen dann los, um mal 4 Tage da irgendwo uns was anzugucken. Da gibt es jetzt wieder ganz viele neue Ziele, die auf der Liste stehen und wo ich mir dann eben Zeit für nehmen muss, und jetzt mache ich das auch sehr gerne, weil ich diese Lebenszeit gerne noch auch ein bisschen genießen möchte.
Was kochst du denn gern? Also was sind denn so diese Croissants? Gibt es irgendein Lieblingsessen?
Es gibt eine Standardsache, die passiert einmal die Woche. Wir kochen Hühner aus. Wir brauchen immer Hühnerbrühe im Kühlschrank. Mhm. Die braucht man für unglaublich viele Gerichte wie Risotto. Die braucht man morgens schon, wenn man aufsteht, esse ich schon eine Hühnerbrühe mit Reis. Aber das ist ja was Einfaches. Aber nur mal so gesagt, das passiert also regelmäßig. Das ist ganz wichtig. Okay. Das passiert einfach so nebenbei. Ich finde, man muss immer wieder einfach ganz neue Sachen ausprobieren. Neulich hat mir meine Freundin dann beigebracht, wie man einen Schweinebauch füllt. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil die sind manchmal gar nicht so groß. Das ist dann so ein Kilo Schweinebauch.
Ja.
Dann bereitet die da eine Füllung vor. Da wurde gesagt, wie soll das jemals da reinpassen? Und dann wird da so eine kleine Tasche reingeschnitten. Das passt da alles rein.
Okay.
Ja, und dann musst du gucken, wie du den dann im Ofen machst und so. Das machen wir auch. Wir kochen sehr, sehr gern asiatisch. Japanisch, vietnamesisch, chinesisch, da gibt es so viel noch auszuprobieren und dann entdeckst du halt in irgendeinem Laden irgendwelche Sachen oder saisonal irgendwelche Fische oder sonst was, die du noch nicht selber gemacht hast, die du dann aber im Laden oder im Restaurant kriegen könntest und dann sagst, komm, das müssen wir auch mal selber ausprobieren. Das Komplizierteste, was wir zusammen gemacht haben, war eine Gans komplett von innen entbeinen. Ja, sie muss, der komplette Knochenbau muss raus, ohne die Gans durchzuschneiden oder wieder zu vernähen. Genauso das Huhn, was da reinkommt. Und in dem Huhn ist noch eine, ist noch dann eine Wachtel oder irgendwas drin. Das wird alles entbeint und dann kommt noch eine kleine Füllung mit rein. Und das geht alles zusammen in den Ofen. Ja, Wachtel in Huhn in Gans. Das kommt alles zusammen in den Ofen, auch für eine gewisse Zeit bei Niedrigtemperatur. Und dann holst du es raus und schneidest das in Streifen, weil da ist ja keine Knochen mehr drin.
Mhm.
So, und dann hast du also da drei verschiedene Geflügelsorten, aber ohne Knochen. Und aber diese Geschmäcker der verschiedenen, das ist ja sensationell.
Das glaube ich.
Was ich sehr viel mache, ist, auch wenn ich Hühner auskoche, diese vietnamesische Pho, diese vietnamesische Suppe, die gibt's mit Rind oder mit Huhn. Das macht mir extrem Spaß. Die macht man ganz anders als eine normale Hühnersuppe. Das schmeckt eben auch ganz anders, aber eben sehr lecker. Sowas esse ich dann gerne morgens schon. Ich mache sehr, sehr gerne Pizza. Ich habe so einen schönen Ofen zu Hause, wo ich auch so einen Stein reinschieben kann. Ja, und der heizt bis fast 300 Grad hoch.
Ja, sehr schön.
Den Teig und alles dann selber machen, das finde ich alles großartig. Und auch da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man ausprobieren kann.
Ja, sehr schön. Ja, das klingt auf jeden Fall nach
Sous-Vide kochen, kennst du das?
Nee.
Sous-Vide ist unter Folie. Das heißt also, du schweißt es ein mit einem Vakuumiergerät und sagst dann zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen Entrecot, wo ich weiß, es ist Medium bei 56 Grad. Dann stellst du das ein auf 54 und kommst 20 Minuten in dieses Wasserbad, was exakt 54 Minuten haben muss, 54 Grad haben muss. Und dann bleibt es da drin. Da kannst du auch 3 Stunden auf Gäste warten. Das ist immer Medium. Dann holst du es nur raus und machst dann mit so einem Bunsenbrenner da so ein so ein Brenner mit Butangas, machst du nur noch die Kruste drauf und das ist perfekt.
Abgefahren, sehr schön. Gibt es denn noch, da muss ich aber tatsächlich mal auf meine Liste schauen, du hast bei dem Montagsmal dann mal von deinen Hobbys erzählt, das war ja 76, da hast du Gitarre spielen, synchronisieren, Fußball spielen und Tischtennis spielen. Gibt es die noch, die vier Sachen? Also synchronisieren, ja.
Synchronisieren sowieso. Gitarre spielen nicht. Habe ich ja dann schon als Kind ganz schnell wieder aufgegeben, weil ich es nicht geschafft habe, Noten zu lernen. Das ist nicht in meinen Kopf reingegangen, bis heute nicht. Weil Viervierteltakt kann ich noch verstehen. Aber wenn dann plötzlich ein Sechsachtel oder Achtsechstel oder sonst was und dann stehen da Kreuze und die Note erniedrigt sich und wird zum B oder sonst was, also das ist mir ein Rätsel, wie man das auch noch beim Mitlesen dieser Notenleiter dabei dieser Noten dann kapieren soll, was ich, dass ich jetzt ein B spiele, nur weil da vorne irgendwann mal ein Kreuz gestanden hat. Das ist für mich nicht möglich gewesen. Und ich konnte dann gerade mal so ein paar Griffe, G-Dur, D-Dur, C-Dur, G7 und ich konnte gerade mal Beatles-Lieder spielen, ich bin nicht weitergekommen, habe ich also sein gelassen und Tischtennis spielen hat sich dann auch irgendwann verflüchtigt, ich war dann mal, habe dann auch mal eine Zeit lang Darts gespielt, was dann eben dazugekommen ist, ist Lesen, das habe ich zu dem Zeitpunkt als 12-Jähriger nie gemacht, richtig viel lesen, bin dann aber mit 12 Bundessieger im Vorlesewettbewerb geworden. Und rate auch immer allen Kindern, wenn ich auf Veranstaltungen welche treffe, dann da beim Bundesvorlesewettbewerb mitzumachen. Das ist was ganz Tolles. Und seitdem lese ich auch sehr viel. Und deswegen freue ich mich ja so über diesen Beruf, dass ich, da habe ich beim, nachdem ich den Bundessieger im Vorlesewettbewerb wurde, hatte ich ein Interview im RIAS Berlin. Das hat mir mein Vater dann irgendwann mal geschenkt. Das habe ich als Kassettenmitschnitt. Und da habe ich mit 12 gesagt, was willst du denn später mal werden? Da habe ich gesagt, Vorleser. So, und jetzt bin ich in der komfortablen Situation mit meinen eigenen Studios und mit meinem Beruf als Wortschauspieler. Ich lese ja auch sehr viele Hörbücher für verschiedene Verlage ein. Ich bin also tatsächlich eine Art Vorleser geworden und habe das als 12-Jähriger schon im Radio behauptet. Es ist also wahr geworden und ich muss nur sagen, ich habe das Richtige gemacht.
Ich bin ja auch mit einer Stimme im Ohr groß geworden, wie so viele. Ich frage mich nur, was hast du dir Sachen angehört? Hörst du deine eigenen Sachen an? Irgendwie, sei es die Kassetten oder CDs, die ihr produziert als die 3 Fragezeichen, oder schaust du dir Filme an von dir? Und falls nicht, hörst du sonst andere Sachen an, irgendwie zum Einschlafen?
Zum Einschlafen nicht. Ich höre im Auto bei vielen, ich fahre ja sehr viel Auto durch die vielen Veranstaltungen. Fahre ich fast 40.000 Kilometer im Jahr und da höre ich sehr, sehr gerne. Da höre ich dann eben Kaminski oder Krimis höre ich gerne, Tatort-Hörspiel. Ich höre sehr gerne jetzt neuerdings diese Podcasts und Features, die es auch im öffentlich-rechtlichen Hörfunk gibt, wo einem dann Sachen erklärt werden, eine halbe Stunde lang. Ich gucke auch im Fernsehen sehr gerne Dokus. Ich suche jetzt nicht nach Produktionen mit mir im Fernsehen, gibt's immer eine ganze Menge eigentlich, weil ja auch alte Filme abgespielt werden und entdecke dann, oh, heute läuft ein Ben Stiller-Film, aber deswegen gucke ich ihn mir nicht an, ich kenne ihn ja schon. Und ich wähle also mein eigenes Programm nicht nach meiner Stimme aus. Und wenn es mal passiert und ich da irgendwo drin bin, schalte ich jetzt auch nicht sofort um, aber ein eigenes Hörbuch, schon gar nicht zum Einschlafen, würde ich mir jetzt also nicht aus dem Schrank ziehen, was ich gelesen habe. Das irgendwie geht es nicht.
Wie ist es denn, du wirst ja am Anfang hauptsächlich durch deine Stimme erkannt worden sein, oder? Wenn du durch die Straßen gegangen bist, wenn du geredet hast, ist ja immer noch so, dass ich, keine Ahnung, als du bei Markus Lanz warst, habe ich nur gesehen, dass da viele Leute im Publikum erst dann mitgekriegt haben, ah, okay, das ist jetzt der, der das spricht. Wie ist es denn eigentlich, man wird als erstes dich mit Justus Jonas irgendwie assoziieren. Wie ist das für dich? Ich meine, das ist eine große Rolle irgendwie.
Natürlich ist das eine große Rolle. Und ich kann ja nicht sagen, dass ich traurig darüber bin, dass nun manche Leute mich dann ein bisschen darauf reduzieren. Und weil ihnen das am geläufigsten ist und sie das alle irgendwie kennen. Wenn ich das nicht mehr wollte, dann müsste ich sagen, komm, ich spreche das nicht weiter. Das mache ich ja. Insofern... Wir alle drei können doch extrem stolz darauf sein, was das für ein Erfolg geworden ist, auch wenn man uns dann mal ein bisschen darauf reduziert. Trotzdem sind wir alle darauf stolz, plötzlich in diesem Fach der Schauspielerei so einen Bekanntheitsgrad erreicht zu haben. Klar bleiben manchmal andere Angebote aus, weil man sagt, das ist doch der Sprecher von 3 Fragezeichen, dann können wir dem doch nicht die Rolle geben. Das ist auch dem Norbert Langer passiert als Sprecher von Tom Selleck in Magnum. Der bekam dann plötzlich kaum noch andere Synchronangebote oder dem Tommy Pieper von Alf. Ich habe noch irre viel andere Sachen zu tun im Synchron. Mir bietet man ganz viele Hörbücher an. Komischerweise, Andreas Fröhlich bietet man auch ganz viele Krimis und alle möglichen Stoffe an, obwohl der genauso in den 3 Fragezeichen verankert ist wie ich. Und mir bietet man immer ganz viele Kinderstoffe an.
Okay.
Hat also mich so ein bisschen für die Kindersparte auserkoren, aber nicht nur. Also ich mache auch Erwachsenenstoffe gerne. Und es ist immer noch ein sehr hübscher, bunter Mix, den wir machen dürfen.
Aber zwischendurch gibt es jetzt nicht so eine Konkurrenzsituation, der macht das und das.
Nee. Oh, gar nicht, um Gottes Willen. Ich finde, es gibt für mich auch überhaupt nicht, auch mit anderen Kollegen, überhaupt keinen Konkurrenz oder Neid, weil ich finde, jeder ist immer mit seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten unterwegs. Ich kann noch nie jemandem neiden, was er für einen Erfolg in seiner Sache hat und was, dass er ganz andere Angebote hat und sagen, naja, das hätte ich aber viel besser gekonnt oder so. Um Gottes Willen, aber überhaupt nicht. Ich gönne ihm jedem das seinen eigenen Erfolg, weil ich kann mich ja gar nicht beschweren. Ja. Wenn ich jetzt hier in dem Beruf keinen Erfolg hätte und hätte nur eine Rolle, die mich bekannt gemacht hat, aber weitere Sachen kommen nicht, dann müsste ich mir eh überlegen, wie ich mich beruflich verändere, weil es anscheinend für den Beruf nicht reicht. Ich habe aber in dem Beruf von den 365 Tagen könnte ich 500 arbeiten. Also insofern, wenn ich jetzt alles annehmen würde, was kommt. Und insofern habe ich überhaupt keinen Grund, Selbstbewusstsein zu verlieren oder irgendjemandem irgendwas zu neiden. Nee.
Wie ist es denn dann, wenn ihr mit den drei Fragezeichen, wie viel Touren habt ihr gemacht? Vier, oder? Vier
eigentlich
große?
Drei.
Und diese komische Zwischeneinmalfolge.
Das war die 25-jährige Jubiläum. Ja. Da haben wir dann einen Auftritt in der Colorline Arena vor 12.000 Leuten gehabt. Ja. Davor war eine Tour in noch etwas kleineren Venues und dann schon 2009 und 2014, 15 nur noch eine Arenentour durch große Hallen.
Für mich war das ja sehr beeindruckend, einfach zu sehen, dass man weiß ja, dass das wahnsinnig viele Leute hören und so, aber man hat ja immer seinen eigenen Spaß, seine eigenen Running Gags mit verschiedenen Sachen und auf einmal merkt man, wie ganz viele anderen die gleichen Running Gags haben und man hat auf einmal dieses große Zuhörgefühl. Es ist ja auch nicht so, dass die Leute da laut sind oder so. Es ist ja irgendwie abgefahren, dass diese Waldbühne dann totenstill ist irgendwie und auf die Bühne guckt.
Ich muss das nochmal sagen, dass gerade in der Waldbühne aufzutreten, zweimal jetzt schon vor ausverkauftem Haus, ist ein solches Glücksgefühl im Leben. In der eigenen Stadt, in dieser Bühne, auf der ich so viele Konzerte selber gesehen habe, von Philharmonikern, Bob Marley oder alle möglichen, die Ärzte, das ist sensationell, da selber auftreten zu dürfen und vor 20.000 Leuten zu stehen. Und da habe ich ja bei beiden Aufführungen immer dann, als es dann dunkel wurde im Publikum und das Tageslicht verschwindet, habe ich ja dann immer, was alles nicht im Manuskript stand, eingebaut. Ha, hier unten in dem Keller, wo wir gerade diesen Gangster da verfolgen, Kollegen, ist das dunkel? Hat denn niemand ein Feuerzeug dabei? Und dann gehen plötzlich 12.000, 13.000 Feuerzeuge oder Handylichter an. Es ist ein Gänsehautgefühl. Das ist also unwiederbringlich und eine ganz große Ehre und Freude. Überhaupt auch, dass wir es schaffen durften, so viele Leute dahin zu locken, die sich selber damit dann auch so ein bisschen befreit haben. Denn ganz viele haben ja, nachdem sie 18, 20 oder 22 waren, nicht mehr getraut. Es war ihnen peinlich, darüber zu reden, dass sie eigentlich zum Einschlafen immer noch ihre Kinderkassetten hören. Und dann kommen sie da plötzlich mit 12 oder 20.000 Leuten zusammen, die genau das Gleiche machen und als Erwachsener das immer noch hören. Ja. Und sehen, ach, ich bin gar nicht verrückt und ich darf das auch äußern. Ich kann eher stolz darauf sein, dass ich auch noch meine Kinderfälle höre und auch weitere höre, die jetzt von 50-Jährigen gesprochen werden, die immer noch die gleichen Sprecher und sich als 18-Jährige ausgeben. Es ist alles überhaupt nicht peinlich und verrückt. Ich darf das zugeben und hier sind genauso Gleichgesinnte. Und dass so eine Bewegung damit einsetzen konnte, wie viele sich da geoutet haben, und dahin pilgern, es ist also ganz groß.
Ist ja auch bei den Klassikern. Da haben wir ja zusammen ein bisschen ich durfte dich ja begleiten da bei der 2016-Tour. Ja. Und es ist ja auch so, dass dann die Leute einfach kommen, um mal auf der Bühne zu stehen, um da in diesem Fall mitzusprechen. Die meisten brauchen wahrscheinlich gar keinen Text, weil sie es einfach auswendig mitsprechen könnten. Das ist aber immer beeindruckend. Was hast du für nächstes Jahr so geplant? Gibt es da...
Es gibt wieder so eine Klassiker-Tour. Ja. Es gibt wieder Record-Release-Partys. Es wird Prima-Vista-Lesungen geben. Ich habe wieder Anfragen vom Literaturfestival in Niedersachsen, vom Krimi-Festival in Hamburg. Also es wird wieder jede Menge Reiserei geben. Ich plane auch schon wieder private Reisen. Die blocke ich mir dann jetzt wirklich immer ein halbes Jahr vorher schon raus. Sonst habe ich das in meinem Leben immer ein bisschen mehr auf mich zukommen lassen und habe dann eben manchmal mit meinen Kindern plötzlich in Ferien habe ich dann doch noch einen Job angenommen und wir sind dann doch in Berlin geblieben. Das würde ich heute sicherlich anders machen, aber jetzt geht das halt auch ein bisschen leichter. Und blocke mir das schon raus, um nicht nur die berufliche Zeit genießen zu können, sondern auch die private Lebenszeit. Also die setze ich jetzt immer schon bis weit 2019 rein, blocke ich mir Zeiten weg. Hab nächstes Jahr wieder ein paar sehr spannende Hörbuchproduktionen. Habe zwei Filme nächstes Jahr, bei denen ich Synchronregie führe. Wir werden es auch nicht, weil habe gerade den dritten schon abgesagt, weil es dann zeitlich einfach nicht hinhaut. Aber dann habe ich für diese beiden Produktionen habe ich dann aber auch die entsprechende Zeit. Schön. Da freue ich mich sehr drauf. Das sind wieder zwei musikgeprägte Filme. Da habe ich ja ganz viele gemacht, wie Johnny Cash, Ray Charles, Eminem, Mamma Mia. Da fragt man mich den Mann, der keine Noten kann, komischerweise immer ganz gerne an. Muppets-Filme habe ich ja gemacht, wo die dann selber auch noch singen. Da war dann aber jemand anders für die Gesangsaufnahmen zuständig. Das wäre auch mit mir nicht gegangen, weil ich finde es immer schön, wenn jemand singt. Ich höre da nicht, ob der den Ton trifft. Also insofern ist wieder ein Mix aus allem Möglichen.
Aber Musik, du hast ja vorhin schon gesagt, du gehst gerne auf Konzerte. Ein wichtiger Teil deines Lebens?
Naja, jetzt nicht so wichtig, dass ich ganz verrückt irgendwo hinreise oder sowas. Also ich bin zu Ennio Morricone gereist nach Prag, um ihn mit über 80 Jahren nochmal mit einem 60-Mann-Orchester und 120-Mann-Chor die Musiken zu hören, live zu sehen. Also sowas mache ich dann schon. Mittlerweile genieße ich aber auch sehr, wenn ich dann mal 5 Tage am Stück zu Hause bin und wenn dann noch jemand anruft, du, heute Abend ist Konzert, oder ich hatte neulich Karten, ich traue mich das gar nicht zu sagen, ich hatte Karten für Gogol Bordello, eine ukrainische Punkband, die in New York lebt und in Englisch singt und für mich ganz großartige Musik macht. Ich hatte Karten und bin dann aber nach den Hörbuchaufnahmen nachmittags, war ich so kaputt. Und dann hast du manchmal, sind die Augen kaputt vom Lesen. Ich lese da auf iPad und dann siehst du kaum noch, kannst du kaum noch scharf sehen. Und dann habe ich gesagt, ich will zu Hause bleiben. Okay. Ich gehe da nicht hin. Am nächsten Tag musste ich um 9 Uhr weiterlesen und dann da auf ein ganz lautes Konzert zu gehen, das ist dann auch, also muss man mit seinen Kräften haushalten und dann ist es halt mal so. Ich bin aber auch zu Hubert von Geusern nach Österreich gereist, auf Burg Klamm und dachte, das ist doch bestimmt so nett, so 1500 Leute im Innenhof einer Burg. Denkst du, das waren 12.000. Der macht ja so Alpenrock. Der ist, den finde ich auch ganz speziell und sehr großartig und ja, also so wie es halt passt.
Aber so Rock und Punk sind schon eher die Sachen, die dir liegen?
Ja, also das mag ich schon sehr, aber mittlerweile finde ich auch eigentlich Klassik sehr, sehr schön. Gibt's ja ganz großartige Sachen und manchmal, ich habe ja eigentlich immer behauptet, Jazz im Fernsehen funktioniert nicht, es überträgt sich nicht die Live-Stimmung. Jazz höre ich jetzt also immer noch nicht, bin ich immer noch kein großer Mensch für oder Soul, dann dieses Gesinge, das ist nicht so mein Ding. Aber wenn ich dann manchmal so eine Klassikaufnahmen im Fernsehen sehe und da gibt es ja ganz verrückte Dirigenten, die total mitgehen und jeder Frack reißt auf, weil die ihre Arme so hochreißen und sonst was, da gibt es ja ganz wilde Interpretationen von irgendwelchen Musikstücken, das finde ich schon sehr spannend.
Wir sind ja jetzt gerade vor Weihnachten.
Ja.
Wie feierst du denn Weihnachten?
Diesmal sozusagen gar nicht.
Ja.
Das finde ich ganz hervorragend. Wir schmücken auch nicht zu Hause. Die Tochter meiner Freundin fährt zu ihrer Großmutter und wir sind jetzt mal 5 Tage allein zu Hause. Und wir haben für abends einen Tisch reserviert bei unserem Lieblingschinesen. Haben auch nur ein Zeitfenster bekommen, weil der so viele Anfragen hat. Wir können also nur von 6 bis 8 da bleiben. Gehen dann ganz herrlich da schlemmen und dann gehen wir wieder nach Hause und schmeißen uns bestimmt irgendeinen Nicht-Weihnachtsfilm rein und machen diesen ganzen Irrsinn nicht ganz so stark mit. Meine Kinder sind ja schon lange aus dem Haus, die sind ja groß. Natürlich wünsche ich denen alles Gute und wir telefonieren und sowas. Und ich mag auch Weihnachten und ich fand es auch immer die Jahre nett, wenn dann Familie mal bei uns zusammengekommen ist und wir haben dann da für die 3 Gänge gekocht oder sowas. Da hatten wir dann vor 3 Jahren, haben wir sehr, sehr schön, oder waren es 2 Jahre? Vor 2 Jahren, glaube ich. Haben wir dann mal zu Hause chinesisch Peking-Ente gemacht. Und die muss man 3 Tage lang vorbereiten. Okay. Und dann so lackieren, damit die dann so kross wird und innen weich bleibt. Die muss dann 3 Tage lang hängen im Wind und lackiert werden. Und dann haben wir noch eine ganz komplizierte Sauerschafsuppe gemacht und noch vegetarische Gerichte und also sowas, das haben wir dann, ich mag das dann auch für die Familie kochen und so. Es ist dann sehr gesellig und
sehr schön. Für mich wird es das erste Jahr sein, wo ich nicht zu Hause bin. Ja. Ich war jetzt immer bei meinen Eltern.
Und hast du da noch dein Jugendzimmer? Ist es da noch eingerichtet und wartet auf dich?
Es gibt tatsächlich da ein Zimmer, wo ich dann als letztes war. Wir sind als Kinder immer umgezogen in andere Zimmer. Also es gab ein ganz großes, da ist dann immer das größte Kind im Haus hingekommen, wenn dann der große Bruder raus war, war ich dann froh, weil ich rein durfte. Aber ein Zimmer ist jetzt immer noch für mich da, wenn ich danach.
Weil das haben ja viele zu Hause dann, dass ihr Jugendzimmer dann auch nicht verändert wird und dann liegt man dann plötzlich bei den Eltern zu Hause in einer anderen Stadt, in dem gleichen Frottilaken, was man früher als Jugendlicher benutzt hat. Atmet den Geruch sozusagen des alten Zimmers ein und hat dadurch ein Heimatgefühl. Das war bei uns ja anders. Als wir auszogen, dann haben die natürlich die Eltern, mein Vater, das Zimmer anderweitig genutzt und das völlig umgestaltet. Und so kannte ich das dann auch. Und das interessiert mich dann immer, wie das bei den anderen Leuten zu Hause ist.
Also es ist nicht mehr so eingerichtet, wie es früher war, aber es ist tatsächlich noch die gleiche Farbe, die ich mir da irgendwo mal dran gemacht habe und der gleiche Teppich. Und so. Das sind schon so ein paar Sachen, die da erhalten sind. Gibt es denn eigentlich ein Projekt, das dich schon länger begleitet, wo du sagst, irgendwie, das muss man mal, irgendwann muss das nochmal passieren, dass das gemacht wird? Oder gibt es noch irgendwelche Idole, wo du sagst, mit denen habe ich noch nichts gemacht? Das muss irgendwie mal passieren oder so?
Nee, das habe ich jetzt nicht so mit den Idolen. Da gibt es immer mal wieder Ideen, mit irgendwelchen Leuten was zusammen zu machen. Und manchmal verläuft sich das wieder, ist dann aber nicht schlimm. Ich finde ja immer, wenn etwas aufhört, dann hat man dadurch Energie und Zeit frei für was anderes, was dann plötzlich kommt. Es gab immer mal wieder so Ideen für irgendwelche Veranstaltungen, die ich gerne umgesetzt hatte und die bis heute nicht geklappt haben, die aber noch im Hinterkopf schwirren. Und manche Ideen kommen immer wieder, auch wenn manchmal anderthalb Jahre dazwischen sind. Und manche haben wir dann schon verfolgt, wie zum Beispiel eine Stummfilmvertonung. Haben wir ja schon mal gemacht, die würde ich jetzt noch mal anders machen. Live eine Stummfilmvertonung, also es ist mir noch nicht aus dem Kopf raus, das dann tatsächlich mal mit einem kleinen Orchester und zwei, drei Schauspielern sowas auszuprobieren, vielleicht auch für größeres Publikum. Ich glaube, das wäre auch sehr zeitgemäß, obwohl es dann ein Stummfilm ist. Das wäre sehr zeitgemäß, sowas mal auszuprobieren. Das würde viele Leute bestimmt interessieren mit Live-Orchester und Live-Synchronisation, weil es eben Unterhaltungswert hat. Wäre auch eine ganz neue Sparte, genauso wie im Live-Hörspiel. Das gab es ja früher auch nicht so oft. Das haben wir ja sehr kultiviert mittlerweile und machen das so regelmäßig. Und insofern, da gibt es so ein paar Sachen, an denen bleibe ich noch dran. Und andere sind längst wieder verworfen, weil eben andere Sachen an die Stelle getreten sind. Und wird ja immer wieder gefragt, wie ist das mit 3 Fragezeichen? Wenn das mal aufhört, fällst du dann in ein Loch? Natürlich würde ich das vermissen. Das hat ja eine Beständigkeit, jetzt seit 38 Jahren dahin zu fahren und das mit den gleichen Leuten zu machen, der gleichen Regisseurin, Produzentin und den gleichen 3 Sprechern. Wir sind alle miteinander im Leben gereift ab unserem 13. Lebensjahr und haben uns alle zu verschiedenen Persönlichkeiten entwickelt. Das hat einen unglaublichen Wert im Leben, mit so einer Entwicklung gemeinsam durchgemacht zu haben. Mhm. Wir kennen uns in- und auswendig und gehen trotzdem nur mit dem größten Respekt und in aller Freundschaft miteinander um. Sind regelrecht liebevoll miteinander, weil wir diesen Werdegang von uns, um den Werdegang von uns wissen und den sehr schätzen. Mhm. Und ich würde deswegen trotzdem nicht in ein Loch fallen, weil ich sage, dann tritt eben was anderes an die Stelle, was genauso wichtig, vielleicht nicht so erfolgreich wird, aber genauso wichtig, wo man genauso intensiv dran arbeiten kann. Und deswegen, ich bin immer gespannt darauf, was in der Zukunft kommt und freue mich immer auf das nächste Projekt und hänge nicht alten Projekten so nach, dass ich sage, das war damals ja ein toller Erfolg und das war so schön und ach, wenn ich das jetzt mal wieder machen könnte. Nein, es ist immer das nächste Projekt, was genauso wichtig und genauso intensiv und schön wird.
Sehr schön. Du hast uns einen Text mitgebracht.
Ja.
Magst du zu dem was erzählen? Warum du den mitgebracht hast?
Es ist mein Lieblingsautor, von dem ich eigentlich jedes Buch mag, Haruki Murakami. Ein japanischer Autor, der für mich so Bücher schreibt, dass ich finde, das sind Geschichten, die lese ich, die sind eigentlich manchmal ganz beiläufig und er beschreibt alltägliche Szenen, er beschreibt das Nachdenken von Menschen und er beschreibt Entwicklung von Menschen. Und diese Bücher, die er schreibt, die habe ich auch nach 2 Monaten oder nach 2 Jahren im Kopf. Und bei anderen Autoren, also wenn ich jetzt Unterhaltungsliteratur oder Krimi, Jean Nesbø ist großartig, finde ich, in dem, wie er seine Norwegen-Krimis schreibt, die einen bestimmten Stil haben. Er ist ja auch sehr erfolgreich, aber ich kann dir dann nach 3 Monaten nicht mehr den genauen Werdegang der Geschichte sagen und den Haken, wo es war und den Plotpoint und sonst was. Das vergesse ich, aber Haruki Murakami, der geht einem direkt in die eigene Entwicklung rein. Mhm. Hier haben wir einen Auszug aus Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah. Eines schönen Morgens im April komme ich auf einer kleinen Seitenstraße in Harajuku an dem 100%igen Mädchen vorbei. Ehrlich gesagt ist sie nicht besonders hübsch. Sie ist weder besonders auffällig, noch ist sie schick gekleidet. Ihre Haare sind hinten vom Schlaf verlegen. Sie ist nicht mehr jung. So an die 30 wird sie sein. Nicht eigentlich ein Mädchen. Aber trotzdem weiß ich schon aus 50 Meter Entfernung, sie ist für mich das 100%ige Mädchen. Bei ihrem Anblick dröhnt es in meiner Brust und mein Mund ist trocken wie eine Wüste. Vielleicht gibt es einen bestimmten Typ Mädchen, der dir gefällt, mit schmalen Fesseln zum Beispiel oder großen Augen. Vielleicht stehst du auf schöne Finger oder fühlst dich, warum auch immer, von Mädchen angezogen, die sich beim Essen viel Zeit lassen. Dieses Gefühl meine ich. Auch ich habe natürlich meine Vorlieben. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich im Restaurant gebannt auf die Nase des Mädchens am Nachbartisch starre. Aber den Typ des 100%igen Mädchens kann keiner definieren. An die Form ihrer Nase kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß noch nicht einmal mehr, ob sie überhaupt eine hatte. Ich weiß nur, dass sie keine nennenswerte Schönheit war. Irgendwie seltsam. Gestern kam ich an dem 100%igen Mädchen vorbei, erzähle ich jemandem. Hm, antwortet er. War sie hübsch? Nein, das nicht. Ah, also dein Typ. Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich an nichts. Weder an die Form ihrer Augen, noch daran, ob sie große oder kleine Brüste hatte. Das ist sonderbar. Ja, das ist sonderbar. Na und? Sagt er scheinbar gelangweilt. Hast du was gemacht? Hast du sie angesprochen oder bist du ihr nachgelaufen? Nein, nichts. Ich bin einfach an ihr vorbeigegangen.
Sehr schön. Du machst das ja ganz spontan, sofort die verschiedenen Personen gleich eine Farbe mitzugeben. Wenn du ein großes Buchprojekt hast, markierst du dir das im Vorfeld irgendwie an oder hast du die so im Kopf sofort drin wie die Leute?
Nee, ich schreibe mir das dann auf. Ändere das manchmal. Also ich gucke mir das schon an und du musst da auch Tricks verwenden, um immer wieder die gleiche Stimme zu finden. Und man muss sich dann aufschreiben, seinen Trick oder die Stimme, die man sich dafür vorstellt, die Figur, die man sich dafür vorstellt, muss man sich ein paar Eckdaten aufschreiben, damit du diese Stimme immer wieder im Laufe des Buches reproduzieren kannst. Ich stelle mir immer manchmal oder meistens verschiedene Kollegen von mir vor, von denen ich weiß, wie sie mit bestimmten Charakteristika reden, wie sie klingen beim Sprechen. Und da hast du dann so eine Palette von Gesichtern, die tauchen immer mal wieder gerne auf, weil sie dir leicht fallen. Und bei manchen musst du dir dann einen ganz neuen Schauspielkollegen überlegen und dir sagen, wie spricht denn der nochmal? Den stelle ich mir jetzt so vor. Vielleicht würde ich den besetzen, wenn ich der Filmregisseur wäre. Und dann finde ich den und dann gebe ich dem so ein bisschen Charakter. Man muss im Hörbuch aufpassen, gerade im Erwachsenenbereich, dass man da nicht zu viel macht. Das muss immer so ein bisschen andeutungsweise bleiben. Im Kinderbereich darf man da gerne ein bisschen ausgeprägter die Charaktere verteilen.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, es war mir eine große Freude.
Das war Oliver Rohrbeck und ein Einblick in seine Geschichten.
Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewert uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Genau. Bei mir zu Besuch auf dem Hörgestalten-Sofa bei einem Glas Baileys ist dann Gabriele Blum. Und sie erzählt mir dann unter anderem Folgendes.
Ich wollte immer Farben sehen, Farben sehen, Farben sehen. Und dann war ich mal in Amsterdam und dann habe ich einen Cookie gegessen.
Und?
Dann habe ich Farben gesehen und zwar eine Ampel. Rot, grün, gelb. Die ganze Nacht. Ich habe immer gedacht, verdammt nochmal.
Vielleicht musst du da mehr nehmen als ein Cookie.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.